Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Guten Tag, Frau Münkler.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Es riecht hier ganz schön nach Alkohol und das kommt daher, dass Sie hier gerade den Tisch desinfiziert haben, ja. Ein besonderes Mittel.
Ja, es ist, also im Prinzip ist ja reiner Alkohol sehr gut geeignet, um das zu machen. Isopropylalkohol kriegt man in der Apotheke und ist sehr hilfreich, einfach um so einen Platz zu desinfizieren.
Für Hände und für den Tisch und so, man wird Expertin für die erstaunlichsten Dinge, ne? Für die besten Desinfektionsmittel. Ganz andere Sache, die heute über die Ticker ging, Shakespeare hat von sich reden gemacht, und zwar der First Folio Band, der aus dem Jahr 1623 stammt, ist versteigert worden für sehr viel Geld bei Christie's in New York. Da sind 36 Shakespeare-Theaterstücke zusammengefasst. Ich glaube, knapp 10 Millionen Dollar hat dieses Portfolio oder dieser Band erzielt. Hätten Sie das auch bezahlt, wenn Sie das Geld hätten?
Ach, ich weiß nicht. Also ich interessiere mich ja eigentlich dann mehr für wissenschaftliche Editionen. Das ist ein Teil meines Geschäftes. Aber natürlich ist es schon ungeheuer beeindruckend, dass dieses Werk 1623 so produziert worden ist. Denn es hat tatsächlich mindestens zwei der Stücke von Shakespeare, nämlich Macbeth und Julius Caesar, vor dem Untergang gerettet. Theater ist ja eine fluide Sache. Und Shakespeare hat selber nicht Sorge dafür getragen, dass seine Stücke überliefert sind. Und das haben die beiden Editoren, die das 1623 herausgebracht haben, gemacht. Und das hat sein Werk doch der Nachwelt erhalten. Und das ist, glaube ich, ein so bedeutendes Kulturgut, dass es eine Katastrophe wäre. Wir hätten es nicht.
In der Tat, eine Welt ohne Macbeth oder Julius Caesar kann man sich fast nicht vorstellen, ne?
Also man möchte sie sich jedenfalls nicht vorstellen.
Ja, das sozusagen hat in New York stattgefunden. Shakespeare ist nicht so sehr Thema jetzt in der weiteren Stunde, die wir gemeinsam verbringen werden. Schön, dass Sie dabei sind, sondern wir sprechen natürlich vor allem über die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen, damit kein zweiter Lockdown droht. Mehr als 8 Stunden haben Bund und Länder ja gestern verhandelt. Es ging um die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, damit die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht weiter und weiter steigt. Wir hören mal, was die Bundeskanzlerin gesagt hat.
Wir haben es hier mit einer Riesenherausforderung und hoffentlich einer Jahrhundertherausforderung zu tun, die ganz viel nach sich ziehen kann. Gesundheit von Menschen, die Frage, wie viele Menschen sterben. Sie sehen das an den Statistiken der Länder über die Welt verteilt. Das kann man so und das kann man so machen. Und die Frage, was wird aus unserer Wirtschaft und damit aus unserem Wohlstand und damit auch aus der Jugend, die ja noch viel mehr Lebensjahre vor sich hat. Und gerade die Jugend ist es, an die wir jetzt auch appellieren müssen, lieber heute auf ein paar Feten und Feiern und Partys zu verzichten, um morgen und übermorgen gut leben zu können.
Da hört man also, wie besorgt sie ist, oder Frau Münkler?
Ja, ganz sicher. Und ich meine, sie hat ja mit ihrer Besorgnis auch ganz recht. Sie ist ja, als sie vor relativ kurzer Zeit gesagt hat, wenn es so weitergeht, stehen wir Weihnachten bei 19.000 Infizierten pro Tag, heftig kritisiert worden. Das sei Alarmismus und das stimme nicht. Aber die Zahlen zeigen jetzt schon, und wenn man ihren Anstieg sich anguckt, dass wir an Weihnachten bei einer höheren Zahl als 19.000 stehen werden, wenn die Maßnahmen jetzt nicht greifen.
Und die Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, die sind also so angedacht, 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, wo die gezählt werden, soll es eine Sperrstunde ab 23 Uhr geben, eine verschärfte Maskenpflicht und Begrenzungen für private und öffentliche Feiern. Nur 10 Leute sollen sich dann treffen dürfen, wenn es also so ist, in diesen sogenannten Hotspots. Jedes Bundesland muss aber natürlich seine eigene Verordnung machen. Das gilt also jetzt noch nicht, was ja gestern besprochen wurde. Aber der Kanzleramtschef Helge Braun hat schon mal gesagt, dass ihm das eigentlich nicht weit genug geht, was gestern beschlossen wurde. Er hat im ARD-Morgenmagazin das so gesagt.
Wenn man sich das mal anschaut, auch historisch, bei jeder großen Pandemie gibt es eine zweite Welle. Und jetzt kann es überhaupt keine Frage mehr geben, dass das jetzt der Beginn einer sehr großen zweiten Welle ist. Und am Anfang dieser zweiten Welle haben wir es in der Hand, diese Infektion aufzuhalten.
Also sagt er im Grunde, es reicht so nicht. Sollten wir direkt uns an schärfere Maßnahmen gewöhnen? Was meinen Sie?
Also ich glaube, wir sollten vor allen Dingen auch so etwas wie eine gesellschaftliche Bewegung haben, die für mehr Schutz von anderen und auch mehr Schutz von sich selbst agiert. Da gibt es ja schon die ein oder anderen Ansätze. Berichtet wird vorwiegend über die Bewegung, die eigentlich gegen Schutzmaßnahmen ist. Es ist aber ganz wichtig, dass in den Mittelpunkt tritt, dass wir alle selbst eine große Verantwortung haben. Das kann die Politik nicht alleine leisten, weil es da gar keine Kontrollregime gibt, die das komplett durchsetzen können.
Ja, wir wollen das Thema Solidarität gleich nochmal ganz eingehend betrachten. Lassen Sie uns einen Moment nochmal jetzt konkret an diesen Maßnahmen sozusagen uns abarbeiten. Die Gastronomen sagen natürlich, die Sperrstunde, das macht gar keinen Sinn, denn das treibt die Menschen noch mehr ins Private.
Das halte ich für eine Fehleinschätzung, denn da, wo die Leute sich privat treffen wollen, tun sie das ohnehin. Und 23 Uhr ist keine Sperrstunde, die die Gastronomie zentral trifft, außer Bars und Clubs. Von daher glaube ich nicht, dass dieses Argument richtig ist.
Und Helge Braun, Kanzleramtschef, findet das auch nicht richtig, das Argument.
Je länger wir warten und je weniger entschlossen wir handeln, desto entscheidender ist das nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Wirtschaft. Deshalb verstehe ich auch Gastronomen, die sagen, Sperrstunde finde ich schwierig. Aber die Folge, wenn wir jetzt nicht wieder zum Stillstand dieser Zunahme der Infektionen kommen, dann ist sozusagen die Sperrstunde unser kleinstes Problem.
Also konsequentes Handeln jetzt ist das Gebot der Stunde.
Ja, was wir aus dem Lockdown im Frühjahr haben lernen müssen, ist, es kommt einerseits ganz zentral auf die Gesundheit, darauf an, die Gesundheit der Menschen zu schützen, aber es kommt auch darauf an, die Wirtschaft zu schützen. Und einen zweiten Lockdown mit den maximalen Kosten, die daraus entstehen, können wir uns eigentlich nicht leisten. Das heißt, wir müssen den unter allen Umständen vermeiden. Und das bedeutet, wir brauchen tatsächlich ein Schutzregime, das in der Lage ist, das zu verhindern.
Da werden auch Beherbergungsverbote diskutiert. Also wenn man aus einem Risikogebiet kommt, dann darf man in einigen Bundesländern nicht übernachten. Das ist ja sehr unterschiedlich. Man muss sich immer genau informieren. Also ich reise jetzt nach Hessen oder ich reise nach Schleswig-Holstein. Gut, da weiß man es, da darf man tatsächlich nicht übernachten. Aber man muss sich immer genau informieren. Wie finden Sie, dass das die Lage so uneinheitlich ist?
Naja, das ist eine Folge des Föderalismus. Die macht die Sache natürlich schwierig in der Handhabung. Man muss dann immer gucken, wie ist die Situation jetzt wo, was ist wo erlaubt. Und solche Unterschiedlichkeiten, die sind schon schwierig. Ich war jetzt kürzlich in Zürich und war sehr irritiert davon, wie wenig Maske getragen wurde. Die Schweizer schlagen das nur vor, sie legen es nahe, aber sie schreiben es nicht vor, auch nicht in Restaurants. Und das fand ich teilweise recht unangenehm. Also von daher ist es schon schwierig, wenn es nicht einheitlich gehandhabt wird. Aber andererseits muss man natürlich sehen, für das Infektionsrecht sind nun mal die Länder zuständig. Und von daher muss man mit so etwas umgehen. Das ist vielleicht, wenn man mit der Bahn quer durch Deutschland fährt, besonders blöd. Aber es ist natürlich, wenn man gezielt in ein anderes Bundesland reist, auch wieder nicht so schwer, sich über das Internet zu informieren.
Gerade hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg mit Beschluss einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot stattgegeben, in Baden-Württemberg eben. Da galt das Beherbergungsverbot für Gäste aus deutschen Regionen, in denen eben 50 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen registriert wurden. Und da kam der Antragsteller aus Nordrhein-Westfalen und hatte einen Urlaub gebucht und hat jetzt praktisch Recht bekommen, Frau Münkler. Würden Sie dem Gericht hier auch Recht geben?
Naja, dieses Beherbergungsverbot ist eine schwierige Sache, denn es ist ja nicht nachgewiesen, und auch nicht nahegelegt aufgrund der Nachverfolgungen von Corona, dass ein großer Teil der Infektionen resultiert aus Übernachtungen irgendwo. Die Infektionen resultieren nach dem, was man lesen kann, wohl eher aus eben Partys, aus dem Zusammentreffen großer Menschenmengen bei Feiern, Clubbesuchen etc. Das heißt, dass Beherbergungsverbot oder aber dieser Zwang, einen negativen Corona-Test vorzulegen. So kann man ja das Beherbergungsverbot durchaus umgehen. Also nicht umgehen, sondern das ist vorgesehen. Aber das zwingt einen natürlich dazu, sich dorthin zu begeben, wo Leute da sind, die befürchten, sie hätten es. Und da fühlt man sich natürlich nicht sonderlich wohl damit. Und von daher ist natürlich ist eine legitime Frage, ob das Beherbergungsverbot, ob das tatsächlich eine Maßnahme ist, die rechtsfest ist, und das hat jetzt der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof anders gesehen. Mhm. Was zunächst einmal zeigt, wir leben in einem Rechtsstaat und alle Maßnahmen unterliegen natürlich der gerichtlichen Überprüfung. Und jetzt ist die Frage, was soll der Bund, was sollen die Länder tun? Ich glaube, dass wahrscheinlich dieses Beherbergungsverbot, das ja auch gestern in der Bund-Länder-Konferenz sehr umstritten war, dass das wieder fallen wird. Und zwar vielleicht nicht erst am 6. November, denn es wird mehr solcher Urteile geben.
Das wollen wir mal gucken. Vielleicht fällt es tatsächlich. Ich habe vorhin ja gefragt, kann man nicht einfach auf die Reisen noch mal ein Weilchen verzichten? Ist vielleicht ein bisschen weit gedacht. Vielleicht sagt man, nein, kann man nicht.
Ach doch, es, glaube ich, gibt sicher viele Fälle, wo man verzichten kann. Also ich glaube, wenn, das ist das, was ich vorhin schon meinte, wenn man einen gesellschaftlichen Abwägungsprozess hat und der findet ja auch tatsächlich statt. Leute überlegen sich schon, muss das wirklich sein? Also ich bin ja Mitglied des Wissenschaftsrats. Wir hätten nächste Woche eine Sitzung in Saarbrücken über 4 Tage. Da sitzen dann recht viele Leute sehr lange in einem Raum. Und da haben wir dann jetzt entschieden, wir werden die Sitzung nicht machen.
Und auch nicht virtuell?
Doch, wir werden sie natürlich virtuell machen. Ja. Das muss schon gehen. Gut, aber wenn ich meine Enkel in Augsburg besuchen möchte, dann finde ich es virtuell nicht der angemessene Ersatz.
Verstehe ich voll und ganz. Aber es ist dann sozusagen ein solidarischer Akt zu sagen, ich fahre jetzt nicht zu meinen Enkeln in Augsburg, um eben ja einfach dazu beizutragen, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird, ganz generell. Und das ist ja auch etwas, an das eben auch der Gesundheitsminister Jens Spahn appelliert. Er sagt, wir müssen alle zusammenhalten.
Und ob Sie weitgehend genug sind oder nicht, das werden wir ja erst in 10, 14 Tagen sehen können. Und deswegen bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass wir, wenn wir alle zusammen aufpassen, wir das jetzt auch wieder gut unter Kontrolle bringen können. Aber wie gesagt, wir haben es selbst in der Hand.
Also das heißt, er bezieht sich hier auf die Maßnahmen, die gestern diskutiert wurden in der Bund-Länder-Konferenz. Ist das aber allen klar, dass wir es gemeinsam in der Hand haben?
Naja, das ist ganz sicher nicht allen klar. Ich habe kürzlich im Tagesspiegel das Interview mit einem Berliner DJ gelesen, der beschrieben hat, wie die Situation in den Clubs so ist, auch da, wo er selbst aufgelegt hat. Und da muss man sagen, das ist schon haarsträubend. Also da gibt es teilweise ein extrem gering ausgeprägtes Bewusstsein. Und es gibt sicher auch mehr unter jüngeren, aber durchaus auch unter älteren Leuten das Gefühl, mich wird es schon nicht treffen und also eigentlich ist das etwas, was mich nichts angeht. Das ist natürlich durch Äußerungen wie etwa die von Boris Palmer aus dem Frühjahr. Da würden ja sowieso nur Leute dran sterben, die jetzt ohnehin bald dran wären, so in einem halben Jahr etwa. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass es mehr Solidarität gibt. Aber ich kann aus meinem eigenen Umfeld sagen, ich habe in meinem beruflichen Umfeld jemanden relativ jung, der es hatte im März. Und das hat sehr lange gedauert, bis er wieder auf dem Damm war. Mhm. Und er ist immer noch nicht ganz gesund. Also das sollten sich auch alle die überlegen, die glauben, Sterblichkeit sei für sie überhaupt keine Frage. Mhm. Längere Krankheit und dauerhafte Beeinträchtigung kann sehr wohl eine Frage sein.
Ja, jetzt gibt es natürlich Menschen, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, die sich sehr darüber beschweren. Die sagen, ja, ich bin ja solidarisch und das jetzt schon seit Wochen. Also zum Beispiel Enno Lenze, der auf Twitter schreibt, der den Bunker in Berlin hat, also einen Ausstellungsraum. Ich habe alles gemacht. Ich selbst habe auf Reisen verzichtet, ich habe auf lukrative Aufträge verzichtet. Ich verzichte auch aufs Motorradfahren, schreibt er, weil ich also sozusagen auch keinen Unfall verursachen will, um dann irgendein Bett in einem Krankenhaus zu belegen. Und ich habe den Bunker zugemacht und habe für die Angestellten gesorgt. So. Aber es gibt so viele, die sich eben nicht dran halten an die Regeln und die offenbar unsolidarisch sind. Mhm. Und das ärgert mich.
Ja, das ist natürlich dieses Solidaritätsparadox. Man gerät sofort eigentlich unter Legitimationsdruck auch vor sich selber, wenn man sagt, ich halte mich an alles, ich mach's doch richtig. Aber ich sehe an so vielen Stellen, dass es ganz viele Leute gibt, die das nicht machen und es ist folgenlos für sie. Also außer sie erkranken dann selber, dass mich das ärgert. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist etwas, wo man mit Ernst Wolfgang Böckenförder, dem deutschen Verfassungsrechtler, sagen muss, die liberale Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herzustellen in der Lage ist. Denn man kann eben nicht nur auf so viel Druck setzen, nicht nur auf Verbote, das geht nicht zusammen mit einer liberalen Gesellschaft. Aber andererseits beruhen liberale Gesellschaften natürlich darauf, dass es sowas wie Selbstdisziplin gibt. Und daran muss man jetzt sicherlich sehr stark appellieren. Mhm. Da wird man nie alle mit erreichen. Und das ist eben dieses Paradox der liberalen Gesellschaft. Aber es ist wichtig, trotzdem dran zu arbeiten.
Ja, aber ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn ich mich so entscheide, so zu handeln und das auch ein Stück weit eine Gewissensfrage ist, weil ich das für mich richtig finde, ist es mir eigentlich auch egal, wie es ein anderer tut. Denn ich mache es eben so, weil ich es für richtig finde.
Es ist mir dann vielleicht nicht egal, aber es bestimmt nicht mein Handeln, so, wie die anderen agieren.
Ne? Klar, man kann sich trotzdem ärgern.
Genau, man kann sich trotzdem ärgern. Aber also natürlich, das Selbstbild sollte man nie komplett von anderen abhängig machen. In dem Sinn, dass man sagt, naja, also bitte, wenn die jetzt alle machen, was sie wollen, dann mache ich das auch.
Ja.
Das, glaube ich, sollte nicht die Konsequenz sein. Aber so habe ich den Twitter-Beitrag von Enno Lenze auch nicht gelesen.
Das stimmt, habe ich auch erstmal so nicht gelesen. Gucken wir gemeinsam nach Frankreich. In Frankreich ringen die Menschen ja sehr hart mit dem Virus. Im Durchschnitt infizieren sich da 20.000 Menschen am Tag neu. 40% der Intensivbetten im Großraum Paris sind mit Covid-19-Patienten belegt. Und der Präsident Emmanuel Macron hat gestern Ausgangssperren verkündet.
Die Entscheidung, die wir haben,
Die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist eine nächtliche Ausgangssperre. Sie gilt für den Großraum Paris und 8 weitere Metropolen, für Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Rouen und Toulouse.
Und ich fand interessant, Le Figaro hat dann geschrieben, hier würde Macron eine Zeit des eingeschränkten Lebens und der kollektiven Traurigkeit einläuten. Frau Münkler, ich kann das direkt nachvollziehen. Paris ohne Nachtleben ist eigentlich nicht vorstellbar.
Naja, auch in Paris kann man andere Dinge machen am Abend als das. Zum Beispiel Bücher lesen. Ich als Literaturwissenschaftlerin kann das ja nur befürworten und finde das eine ganz wichtige Sache. Menschen haben dann auch mehr Zeit für andere Dinge, die sie vielleicht sonst vernachlässigen. Aber jenseits dieser Auffassungen einer Literaturwissenschaftlerin glaube ich, dass man begründet sagen kann, das Infektionsgeschehen spielt sich abends ab in Zusammenstehen, in Bars, im Tanzen in Clubs etc. pp. Und das heißt, es ist sinnvoll, das Nachtleben einzuschränken. Mhm. Von 21 bis 6 Uhr, das ist schon ein sehr strenges Regime.
Ja, würde ich auch sagen. Also 21 Uhr in Deutschland ist die Sperrstunde, ab 23 Uhr im Moment im Gespräch.
Ja, ich meine, natürlich hat man auch hat sich ja vor einiger Zeit schon so eine Kultur ausgebreitet von direkt nach dem Büro irgendwie in eine Bar zu gehen und dort eng zusammenzustehen. Von daher kann man sagen, meine Güte, bringt das wirklich so viel? Das wird man an den Zahlen sehen müssen. Aber bei den Infektionszahlen, die Franzosen haben, und er hat es ja beschränkt auf bestimmte Orte, nämlich dort, wo das Infektionsgeschehen wirklich so aggressiv ist, bleibt den Franzosen, glaube ich, im Moment nichts anderes übrig.
Und Macron möchte tatsächlich den Lockdown, einen zweiten Lockdown verhindern. Er möchte natürlich auch die Wirtschaft schützen und er hat dieses dann auch noch gesagt.
J'ai besoin de chacun d'entre vous. Que nous avons besoin les uns des autres pour trouver des solutions, pour inventer, pour être citoyens en respectant les règles, pour nous-mêmes et pour les autres, mais surtout pour inventer. Et on sortira de cela en étant une nation plus résiliente.
Das finde ich interessant. Also er appelliert hier an jeden Einzelnen. Er sagt, ich habe jeden Einzelnen von Ihnen hier nötig. Wir brauchen uns gegenseitig, um Lösungen hier zu finden. Und am Ende, wenn wir dann die Regeln respektiert haben, werden wir als eine resilientere, eine widerstandsfähigere Nation aus diesem Prozess herauskommen. Mhm. Also er stellt sozusagen an den Horizont etwas, was einen als Wert hoch geschätzt werden kann. Wir werden stärker rauskommen, als wir jetzt uns das denken.
Diese Chance hat Europa, glaube ich, tatsächlich. Und dies ist aber eine, die genutzt werden müssen. Ich finde ganz interessant, er hat den Begriff des Citoyens benutzt. Er hat nicht vom Bourgeois gesprochen, also der Wirtschaftsbürger, sozusagen der alltäglich agierende Mensch, sondern der Citoyen, der Staatsbürger, derjenige, der tatsächlich eine Vorstellung von diesem Gemeinwesen hat. Das ist im Französischen eine wichtige Differenzierung, die er hier aufgegriffen hat. Und er hat, ich habe jetzt nicht den kompletten Beitrag auch gehört seiner Rede, aber ich glaube, er hat diesmal nicht gesagt, nous sommes en guerre,
Nein, das hat er nicht wiederholt.
Er hat
ganz andere Worte benutzt.
Sondern er hat andere Worte benutzt, die einen sehr stark appellativen Charakter haben. Er hat also seine Rhetorik umgestellt, was ich ganz wichtig fand. Denn bei diesem Nous sommes en guerre, dann haben die Leute das Gefühl, ah ja, dafür haben wir das Militär, dafür haben wir die Polizei, also nicht unser Problem. Und jetzt hat er das Wort Citoyen, Staatsbürger und so etwas wie ein staatsbürgerliches Selbstverständnis genutzt, um zu appellieren. Das ist, glaube ich, wichtig.
Und eins hat er noch gesagt, das hören wir auch nochmal.
Wir haben die Kontrolle nicht verloren. Wir sind aber in einer beunruhigenden Situation, bei der wir nicht mehr tatenlos bleiben können. Aber wir müssen auch noch keine Panik verbreiten.
Also da finde ich doch nochmal deutlich, dass er schon sagt, noch sind wir nicht in der Panik. Aber wenn wir jetzt nicht wirklich handeln, dann könnte es aus dem Ruder laufen. So verstehe ich ihn hier.
Und dann könnte es nicht nur, dann wird es aus dem Ruder laufen. Ich glaube, das ist ganz sicher. Und alles, was man von Virologen und Infektionsspezialisten lesen kann, heißt das. Wenn jetzt nicht hart tatsächlich Maßnahmen erfolgen und die Leute nicht einsehen, dass es jetzt erforderlich ist, dann werden wir die Kontrolle verlieren in Europa. Und ich meine, in Großbritannien, auch in Frankreich und in Spanien ist man sehr dicht dran.
Frauen sind in Führungspositionen eher selten. Aber hier im Studio ist eine, Marina Münkler, Inhaberin des Lehrstuhls für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Das ist doch eine klassische Führungsposition, oder?
Ja, würde man so sagen.
Gerade um 11 Uhr gab es hier in Berlin eine Pressekonferenz zur Frage, wie es gelingen kann, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Unter anderem mit der Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Almendinger. Und meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern hat sich angehört, was da gesagt wurde. Frau Schmidt-Matern, was war sozusagen das Motto? Worum ging's?
Es gibt eine Hashtag-Aktion unter anderem bei Twitter, die heißt Ich will. Das ist Ausdruck dessen, dass Frauen mehr Teilhabe wollen an der Macht und zwar branchenübergreifend, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kultur, ob es da zum Beispiel um Honorare geht für Schriftstellerinnen, ob es um Teilhabe in Sportvereinen geht, dass auch Frauen zum Beispiel in der sehr männerdominierten Sportbranche, etwa in den Bundesliga-Clubs, in Vorständen stärker vertreten sind. In der Wirtschaft natürlich, als Sprecherin für die Wirtschaft saß auf dem Podium in der Bundespressekonferenz Janina Kugel, die ja die erste Vorständin bei Siemens, einem deutschen DAX-Konzern, war. Und das Besondere ist damit auch gleich zusammengefasst, wenn ich noch einmal die Teilnehmerinnen, Entschuldigung, kurz nenne auf diesem Podium. Also Jutta Almendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, die Präsidentin, die Schauspielerin Maria Furtwängler, Janina Kugel und Nora Bosson, die Schriftstellerin, die haben sich zu viert heute in die Bundespressekonferenz gesetzt, um gemeinsam branchenübergreifend ihr Anliegen vorzutragen. Und das an einem eben hochpolitischen Ort, nämlich der Bundespressekonferenz in Berlin.
Marina Münkler, wenn Sie das hören, sagen Sie ja, es braucht eben einfach Initiative. Und so ein Hashtag Ich will, der ist wichtig, um die Frauen in die Führungspositionen zu bringen?
Er ist deswegen wichtig, weil Frauen ja ganz häufig unterstellt wird, sie würden gar nicht wollen. Das ist ja eines der klassischen Narrative, also ein Erzählmuster, das es gibt, um klarzumachen, warum eigentlich, nachdem man gesagt hat, wir machen das nicht mit der Quote, sondern wir machen das freiwillig, warum das nicht funktioniert hat. Und eine der da im Hintergrund stehenden Erzählmuster ist eben, die Frauen wollen ja gar nicht. Also wir könnten, aber sie wollen nicht. Und deswegen ist diese Ich-will-Hashtag also ein guter Aspekt zu demonstrieren, das stimmt so nicht. Mhm. Und das scheint mir wichtig zu sein. Also tatsächlich haben wir ja eine Situation, wo dann Quotenfrauen und sehr negatives Reden über die Quote sehr lange dominant war. Und dem etwas entgegenzusetzen, das ist ja die eigentliche Funktion dieser Initiative. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Wichtig ist auch, dass es von sehr erfolgreichen Frauen kommt. Denn auch da gibt es ja die Behauptung, und das hat lange Zeit auch tatsächlich getragen. Sehr erfolgreiche Frauen waren ganz lange gegen die Quote, ganz häufig jedenfalls, und haben gesagt, also ich habe sie ja nicht gebraucht und daran kann man ja sehen, man braucht sie nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt sehr erfolgreiche Frauen haben, die sagen, wir brauchen sie sehr wohl. Denn was wir de facto hatten, sehr lange Zeit war eine 100% Männerquote. Und die haben wir an manchen Stellen immer noch. Nur, dass da noch nie jemand eigentlich von Quote geredet hat. Aber das ist das, was de facto der Fall ist. Und das, was Frauen jetzt fordern, ist eigentlich der legitime Anteil. Und der ist übrigens eigentlich nicht mit 30% abgedeckt, sondern mit der Hälfte.
Wenn man auf Twitter guckt und die Maria Furtwängler da hört, also die Schauspielerin, auf diesem kleinen Videoclip, wenn man zum Beispiel auf dem Twitter-Profil von Jutta Almendinger ist, dann sagt Frau Furtwängler, dass die Vornamen Michael und Thomas bei den CEOs der deutschen Unternehmen 5-mal häufiger vorkommen als Frauen auf den Chefsesseln der deutschen Unternehmen. Also das Missverhältnis ist tatsächlich krass.
Das ist es.
Frau Schmidt-Matern, Sie wollten ergänzen.
Ja, jetzt. Zwei Punkte wollte ich gerne ergänzen. Zum einen zu dem, was Frau Münkler gerade sagt, gab es eine schöne Schilderung in dieser Pressekonferenz von Nora Bosson, die gesagt hat, sie war übrigens die Jüngste auf dem Podium. Insofern waren auch mit der etwas älteren Jutta Almendinger bis hin zu Nora Bosson mit 38 Jahren einfach verschiedene Frauengenerationen heute auf dem Podium. Und Nora Bosson hat geschildert, dass sie noch vor 10 Jahren mit 28 niemals für eine Frauenquote gewesen wäre, dann aber im Laufe der Jahre im Literaturbetrieb festgestellt hat, dass die die Frauen immer weniger wurden. Die waren plötzlich weg, sagt sie. Und nicht, weil sie nicht wollten, sondern ja, aus den verschiedensten Gründen, vielleicht Familienplanung, vielleicht, das hat Frau Münkler auch schon angesprochen, weil viele Frauen sich das auch nicht so zutrauen, in Führungspositionen oder an die Öffentlichkeit zu gehen oder im Literaturbetrieb eben speziell höhere Honorare zu fordern. Und insofern, und auf die Zahl 30 wollte ich auch noch zu sprechen kommen, warum eigentlich diese 30% immer so wichtig sind. Da gibt es wohl richtige wissenschaftliche Studien zu, dass erst wenn ein Drittel etwa in Vorstandsrunden oder in Kommissionen von Frauen besetzt wird, erst dann verändert sich wirklich etwas im Diskurs und erst dann hört das eingeübte Verhalten, also man schüttelt der Frau nett die Hand und lächelt sie an, so hat Jutta Almendinger das beschrieben, bindet sie aber ansonsten nicht in den Diskurs mit ein. Dieses Verhalten hört wohl erst auf, wenn ein Drittel der beteiligten Frauen sind.
Also muss was passieren. Vielen Dank, Frau Schmidt-Matern, für diese Informationen und danke bis hierher an Marina Münkler. Sie haben ja, weil Sie eben den Lehrstuhl innehaben an der TU Dresden, durchaus auch die Möglichkeit, Frauen zu fördern. Tun Sie das?
Ja, tue ich. Tue ich sehr intensiv. Also ich habe durchaus auch männliche Mitarbeiter. Meine Förderung funktioniert nicht in der Weise, dass ich sage, ich stelle nur Frauen ein. Aber ich habe ein sehr intensives Mentoring eigentlich mit den Frauen, die bei mir arbeiten. Also ich berate die, wenn die Tagungen machen wollen, wenn sie sich auch irgendwo anders, das muss ja immer früher oder später sein, bewerben wollen. Oder auch in sozialen Situationen, die sie schwierig finden, berate ich sie eigentlich dauernd. Und ich mache das auch durchaus außerhalb der Universität. Also ich arbeite auch sonst ehrenamtlich als Mentorin, auch mit Frauen, die in der Wirtschaft sind.
Das ist ja eine sehr zeitintensive Sache. Wie kriegen Sie das hin, noch zu dem, was Sie sonst noch alles tun?
Ja, abends, spät, irgendwann, das klappt schon.
Etwas, also, was Ihnen offensichtlich wichtig ist.
Ja, das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass man einfach oft häufig einen Ratschlag braucht. Und übrigens ist das aber etwas, das auch Männer machen können. Mhm. Mein Mann hat beispielsweise auch schon Frauen mentoriert. Und es ist einfach, wenn man in der Karriereleiter weiter oben ist, dann hat man bestimmte Erfahrungen, was die richtigen Schritte, was die falschen Schritte sind. Und die muss man dann weitergeben. Das finde ich unendlich wichtig. Und das ändert, glaube ich, sehr viel.
Und würden Sie dann, wenn jemand auf Sie zukommt und sagen würde, Frau Münkler, könnten Sie mich mentorieren, also sprich beraten, könnten Sie mir sozusagen den Rücken stärken, wenn ich eine gewisse Karriereleiter erklimmen will, dann würden Sie sagen, wenn Sie die Frau sympathisch finden, ja, mache ich.
Im Grundsatz ja. Also ich möchte jetzt nicht Werbung machen im Radio für alle, aber ganz grundsätzlich mache ich sowas, ja.
Ich sage natürlich auch deswegen, Sie haben viel zu tun, weil ich weiß, dass Sie auch Autorin sind und Bücher schreiben. Und das Buch, was zuletzt rauskam, Ende 2019, das ist ja das Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. Das hatte ich natürlich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung auch noch mal in der Hand. Mhm. Und habe mich gefragt, würden Sie das eigentlich jetzt noch mal so schreiben können? Denn die These darin ist ja zu sagen, wir dürfen nicht immer so viel über diesen Abstieg reden. Das spielt letztendlich auch den Populisten in die Hände, sondern wir müssen also proaktiv tätig vorangehen, gucken, wo sind die Felder, in denen wir was verändern können. Aber jetzt auch mit der Pandemie hat man ja das Gefühl, man muss einem gewissen Abstieg ins Auge blicken.
Ja, aber ihm ins Auge blicken heißt doch nicht, sich ihm hinzugeben. Das Buch hat ja einen durchaus appellativen Charakter auch. Wir haben eine Vorstellung, dass dieser Titel auch wirken soll. Und das Abschied vom Abstieg bedeutet ja nicht einfach zu sagen, naja, wir steigen schon nicht ab, sondern es bedeutet schon, die Risiken und Gefahren in den Blick zu nehmen. Und wir haben ja in den drei Kapiteln über Bildung, Demokratie und Europa auch Aspekte in den Blick genommen, von denen wir glaubten, da sind Abstiegsnarrative besonders virulent und schwierig, und sind grundsätzlich der Überzeugung, dass wir wirklich mit einer positiveren Einstellung herangehen müssen, um eine größere Resilienz zu erlangen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was Macron jetzt gesagt hat. Wir brauchen die Möglichkeit, mit dieser Pandemie so umzugehen, dass wir gestärkt rauskommen. Und das war ja eigentlich so ein Zentrum dieses Buches, zu sagen, nicht einfach Probleme leugnen, das ist nicht der Punkt, aber sich auch nicht in Probleme hineinsteigern beziehungsweise Narrative, solche Erzählmuster produzieren, die den Untergang schon voraussagen. Das war 2019 gerade mit dem, was die AfD gesagt hat, ja ganz intensiv. Jetzt sind sie ja auf der anderen Seite quasi. Also Herr Höcke hat ja vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, Corona ist vorbei. Na, deutlicher kann man kaum widerlegt werden. Also man muss die Probleme benennen, man muss sie adressieren, aber man darf eben nicht in ihnen versacken oder aber sie gar noch, wie eben die rechten Parteien ganz häufig, sie verschärfen wollen in der Hoffnung, dass dann unsere Demokratie zusammenbricht.
Jetzt haben wir ja auch Zahlen, dass der Populismus rückläufig ist. Wie beurteilen Sie das denn?
Das kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Also in den USA ist er nicht hinreichend rückläufig. Da haben wir ja nach wie vor diesen Präsidenten im Amt, von dem wir nicht sicher sagen können, ob er die nächste Wahl verliert.
Gut, ich meinte jetzt Deutschland. Also ja. Ein Jahr vor der Bundestagswahl sind zunehmend weniger Menschen populistisch eingestellt. Das sagt das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Ja, das ist auch eine richtige Beobachtung und die ist auch beruhigend für Deutschland. Das bedeutet, dass im Grunde genommen Leute gelernt haben, dass bestimmte Narrative nur dazu führen, dass also radikale Gruppen davon profitieren und dass eigentlich ihnen selbst, also auch solche Leute, die denen zeitweise angehangen haben, dass die ihnen selbst gar nichts bringen. Sie also nicht auf dem Glücksindex, den hatten wir uns für Abschied vom Abstieg auch angeguckt, es macht sie nicht glücklicher. Auch nicht, was die ökonomische Situation der Einzelnen anbetrifft, die ja auch gar nie so negativ war, wie sie geredet worden ist. Und es ist tatsächlich ein ganz zentraler Aspekt, dass es da einen Rückgang ging. Und da hat Covid-19 viel mit zu tun. Es gibt ein größeres Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung. Bei allen Diskussionen, die man jetzt hat, muss man doch sagen, die Tatsache, dass wir im Vergleich bislang relativ gut durchgekommen sind, das hätte ja auch alles sehr viel schlimmer laufen können, zeigt, dass populistische Politik, die ja eigentlich immer auf Verschärfung setzt, eben dann doch nicht immer erfolgreich sein kann. Und das ist auch gut so.
Marina Münkler hier im Studio und schön, dass Sie uns zugehört haben in dieser Mittagsstunde. Gleich geht's nach den Nachrichten ums Thema Einsamkeit. Gerade in der Corona-Krise ist die Einsamkeit ein großes Thema, gerade auch für ältere Menschen. Ja, ich weiß gar nicht, was man raten kann, Frau Münkler, wenn man sich einsam fühlt. Man kann ja nicht immer gleich auf Zoom sich oder anderen Videokonferenzen sich einschalten und schauen, ob jemand mit einem reden will.
Naja, man kann sich, glaube ich, schon selber bemühen, seine Einsamkeit zu bearbeiten. Es gibt ja auch diese Fälle, wo Leute, die sich gerade erst gelernt hatten, im Lockdown zusammengezogen sind und gesagt haben, ja, anders können wir uns jetzt halt nicht weiter kennenlernen und wir zu zweit lässt sich das besser durchstehen. Und zumindest in einer Reihe von Fällen hat das ja offenbar auch geklappt. In der Stadt wie Berlin ist das ein ernstes Problem. Wir haben ja mehr als 50% Single-Haushalte.
In der Tat. Wir werden genauer drauf schauen. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne.